Gnade und Schuld. Ich hatte auf meinem Konzept stehen, Schuld und Gnade ist fast so ähnlich. Kaum Unterschied, nur die Reihenfolge. Es tut gut, vor Gott zu kommen. Es tut gut, ihm Lieder zu singen und sich mit ihm eins zu wissen, in seine Nähe zu wissen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Da möchte ich gar nicht mehr darauf verzichten. Aber vielleicht ist es dem einen oder anderen so gegangen, dass die Lieder so wie hinter einer Mauer erklungen sind und dass sie so das Gefühl haben, ich bin eigentlich auf der anderen Seite von der Mauer. Ich höre die Klänge und ich verstehe wohl auch den Text, aber da ist etwas in meinem Leben, das trennt mich von diesem ganzen Geschehen. Gott scheint mir weit weg und ich kann auch sagen, woran das liegt. Es liegt daran, dass Schuld ist in meinem Leben. Es gibt natürlich unterschiedliche Grade von Schuld und irgendwo lieben wir es ja auch, zu gucken, wo andere Menschen schuldig geworden sind. Die Zeitungen sind voll davon, im großen Maßstab. Da gibt es die ganz großen Bösewichte. Denken wir an den mutmaßlichen NS-Verbrecher Demjanjuk, von dem jetzt viele reden und drucken, der Beihilfe zum Mord an 27.000 Menschen geleistet haben soll. Das ist einfach eine gigantische Zahl, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder Schuld, ja, denken wir an den kleinen Sturm bei uns in Hemsbach, der gerade los ist in der CDU, der Streit, der da ausgebrochen ist, wie es da rumpelt. Wir haben gestern, viele von uns haben in der Zeitung gestern davon gelesen. Das ist alles noch recht weit weg. Das ist weit weg, aber geben wir es ruhig zu, wir sind alle in einem Boot. Denn Schuld ist ein Thema, das uns alle angeht. Da brauchen wir gar nicht so weit weggucken. Wir machen uns immer wieder schuldig und dann denken wir, hoffentlich kommt nichts raus davon. Hoffentlich wächst bald Gras über die Sache. Hoffentlich quält mich dieser Gedanke an die Schuld einfach nicht mehr. Bei Gott gibt es keine Unterschiede zwischen Schuld im großen Maßstab und Schuld im kleinen Maßstab. Schuld ist Schuld. Eine Stelle, die das in der Bibel zum Ausdruck bringt, die ich jetzt nicht ausschöpfen möchte, da könnte man sehr viel drüber sagen und drüber überlegen, auch was das bedeutet. Aber ich möchte nur kurz euch dafür sensibilisieren, denn im Jakobusbrief in Kapitel 2, Vers 10 steht, denn wer das gesamte Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, ist vor dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Das hat es in sich. Da kann man viel drüber, müsste man auch drüber nachdenken eigentlich. Ist ja dann die Frage, ist es überhaupt denkbar, ohne Schuld zu leben? Der Jakobusbrief geht davon aus, es ist möglich, ohne Schuld zu leben. Nämlich, wenn man in der Nähe der Barmherzigkeit unseres Herrn lebt, dann ist es so möglich, aber es zeigt eben auch an, wer gegen ein Gebot verstoßen hat, der hat eigentlich das ganze Gesetz gebrochen und ist damit schuldig. Heute soll es also um Schuld gehen, um Schuld und um Gnade. Was ist Schuld? Wir wissen auf jeden Fall alle, wie Schuld sich anfühlt. Ich möchte im Boden versinken, habe ich schon manchmal gedacht, wenn mir da sowas passiert ist, wo ich im Nachhinein gedacht habe, oh, unmöglich. Und dann ist es auch noch rausgekommen, wie schrecklich. Der Psalmist sagt es ein bisschen anders. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen, sie wiegt zu schwer. Ich kann sie nicht mehr tragen. Das ist ja auch so ähnlich wie, ich möchte im Boden versinken. Die Schuld, die lastet auf mir und die zerquetscht mich. Und eigentlich möchte ich im Boden versinken, weil ich im Boden versunken dann die Last nicht mehr tragen muss. Dann kann nämlich der Boden die Last tragen und ich bin weg. Ich möchte eigentlich weg sein. So fühlt sich Schuld an. Schuld ist eine Last. Schuld ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, ein schmerzhaftes Gefühl, ein Gefühl, das in uns so ein Bewusstsein schafft, ich bin sehr, sehr unsicher. Ich bin in einem Bereich der Unsicherheit hier. Ich bin die verklagt mich, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll eigentlich. Und wir alle haben ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und nach Geborgenheit. Aber die Schuld, die zerstört dieses Grundgefühl der Geborgenheit und der Sicherheit. Aber wenn es nur das wäre, dann wäre es nur ein Problem, das wir mit uns selber haben. Wenn es nur das wäre, dann hätten die Anhänger der Evolution recht, die sagen, Schuld gibt es ja eigentlich gar nicht, weil unser ganzes Verhalten, ob wir es nun gut oder böse nennen, ist letztlich ja nur ein Ergebnis, ja, millionenalter Auslese. Wir sind so geworden, weil uns das auf unserem Weg in der Entwicklung irgendwie weitergebracht hat. Da kann man keinen Unterschied machen zwischen gut und böse. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Es ist nicht schon alles, dass wir dieses negative Gefühl haben, dass wir am liebsten loswerden. Schuld hat auch eine Funktion. Schuld ist eine Warnleuchte. Man kann viel über Schuld sagen, aber es ist auch das, eine Warnleuchte. Es zeigt an, es ist etwas in meiner Beziehung nach draußen nicht in Ordnung. Es muss etwas in Ordnung gebracht werden. Gestern hatte ich ein Problem mit dem Kopierer unten. Ich hätte euch gerne allen eine Kopie des Gemeindeordnungsentwurfs gegeben, aber da leuchtete plötzlich eine Warnleuchte auf oder ein Warnbescheid, Papierstau. Das hat mich furchtbar geärgert. Aber ich kam nicht drum hin, erstmal das Papier zu entfernen. So eine Warnleuchte ist eigentlich ja eine nützliche Sache, auch wenn man sich drüber ärgert. Denken wir auch an Warnleuchten im Auto. Es ist ärgerlich, wenn sie angeht, aber dass sie angeht und dass sie leuchtet, ist ja gar nicht das Problem. Das, was sie anzeigt, ist das Problem. Zu wenig Öl, zu wenig Wasser, Bremse nicht in Ordnung. Es bringt nichts, die Birne auszudrehen oder die Sicherung zu entfernen, damit diese dumme Warnleuchte nicht aufleuchtet. Das Auto muss in die Werkstatt, der Papierstau muss entfernt werden am Computer, am Drucker. Und was die Werkstatt für das Auto ist, das ist Gott für unser Leben. Die Warnleuchte geht an, sie sagt mir, du musst zu Gott. Schuld zeigt, dass wir zu Gott müssen. Etwas in uns ist reparaturbedürftig. Bevor wir schauen, wie wir mit Schuld umgehen und auch wie Gott mit Schuld umgeht, müssen wir allerdings etwas aus dem Weg räumen, ein paar Missverständnisse, zwei Missverständnisse eigentlich oder auch eins, wenn man so will. Nämlich, es gibt auch etwas in unserem Leben, das sieht auf den ersten Blick aus wie Schuld. Das fühlt sich an wie Schuld, aber es ist keine Schuld. Es ist zum Verwechseln ähnlich. Es gibt zwei Arten von Schuld, also von Dingen, die sich anfühlen wie Schuld. Zwei Dinge. Zunächst einmal echte Schuld. Also dieses Gefühl zeigt an, es muss wirklich etwas gemacht werden. Aber dann gibt es auch noch die andere Version. Ups, noch wieder zurück. Ja, die Schuldgefühle, bloße Schuldgefühle. Ohne dass eine reale Schuld dahinter ist. Auch das gibt es. Nicht hinter jedem Schuldgefühl ist wirklich eine Schuld. Nicht hinter jedem Warnlicht, das anspringt, ist tatsächlich ein Defekt. Es könnte ja auch sein, dass das Warnlicht defekt ist. Manche Autofahrer haben Probleme damit, das Warnlicht geht an, sie fahren in die Werkstatt und die Werkstatt sagt, ja, wir können nichts finden. Weiß ich von einigen von euch, die hatten das. Und das ist wirklich ein Problem. Habt ihr es immer noch? Nicht mehr, zum Glück. Ja, ich hatte gestern das Problem mit dem Papierstau. Ich habe alles Papier entfernt und wollte weiterdrucken, aber es zeigte immer noch Papierstau an, obwohl gar kein Papierstau da war. Das ist ärgerlich. Sowas gibt's. Man fühlt sich einfach schlecht. Es ist wie ein dicker Qualm. Man kriegt keine richtige Luft. Aber es ist kein Brand hier da. Man sagt ja kein Rauch ohne Feuer. Aber in dem Sinn, da scheint es wirklich so zu sein. es ist Rauch da, aber kein Feuer. Also wie soll man denn den Brand löschen, wenn kein Feuer da ist? Schuldgefühle senden Signale an uns wie, und du denkst, das ist genug? Das soll genug sein? Oder denk mal an all die Leute, die du jetzt wieder enttäuscht hast. Die Erwartungen, die du nicht erfüllt hast. Oder einfach du null. Einfach so ein Gefühl, du null. Eingebildete Schuld, Schuldgefühle, ist besonders verbreitet bei Menschen, die einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selber haben. Und die vielleicht auch viel mit Menschen zu tun haben, die selber auch hohe Ansprüche haben und das auch so einander immer gegenseitig so signalisieren. Also mit einem Wort, Christen sind besonders anfällig dafür. Na, das ist einfach so. Hohe Ansprüche aneinander. Wie können wir unterscheiden zwischen den beiden Arten von Schuld? Wie können wir wissen, ob Gott die Warnleuchte brennen lässt oder ob es andere Ursachen hat, dass da plötzlich so eine Leuchte angeht und gar keine Störung da ist? Zwei Testfragen, die helfen, eingebildete Schuld zu identifizieren, zu sagen, okay, da muss ich mich jetzt drum kümmern oder da muss ich mich nicht drum kümmern. Geht es in der Hauptsache bei diesem Gefühl, geht es um Menschen oder geht es um Gott? Sehr oft sind Schuldgefühle von Menschen gemacht. Entweder ich mache es selber oder andere haben es gemacht. Die haben in mir dieses Gefühl hervorgerufen. Der Schweizer Psychologe und Christ Paul Tournier hat gesagt, falsche Schuldgefühle resultieren aus den Urteilen und Meinungen von Menschen. Und da ist vieles dran. Was meinen Menschen nicht alles über uns? Und welche Urteile fällen sie nicht alles über uns? Und was sagen sie uns nicht alles über uns? Oder signalisieren es uns auf anderem Wege? Wir bewerten, was der andere tut und wie er so ist. Leider, ich habe über Zerspiegel gesprochen in der letzten Predigt, die gibt es leider. Die sind Realität und die ziehen uns runter. Wir haben Erwartungen. Wir haben hohe Erwartungen. Und wir lassen sie einander spüren. Wir wissen sehr genau, dass wir etwas haben, was der andere braucht und setzen das teilweise gezielt ein. Wir wissen, der andere braucht Sicherheit. Wir wissen, der andere braucht Anerkennung. Und wir geben sie ihm oder wir enthalten sie ihm vor. Und auf der anderen Seite, beim Opfer, bei dem mit dem Schuldgefühl, Annahme brauchen wir alle. Das ist völlig normal. So sind wir konstruiert, so sind wir gemacht. Aber wer mit falscher Schuld zu kämpfen hat, ist sehr oft süchtig nach Anerkennung. Der kennt kein Maß mehr. Der glaubt zu brauchen mehr, als er eigentlich braucht. Es gibt Anerkennungsjunkies. Da ist man bald am Ende, wenn man so drauf ist, denn es ist schwer genug, den eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Das ist ganz schwer. Aber dann auch noch den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden, das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Wenn ich versuche, anderer Leute Erwartungen zu erfüllen, um die Dosis Anerkennung zu kriegen, das macht fertig. Also die Testfrage, kommen meine Schuldgefühle, kommen die eigentlich von Gott, von seinen Geboten, sage ich mal, oder kommen sie von Erwartungen von Menschen? Ich muss das unterscheiden, auch wenn das Gefühl gleich ist bei beiden. Ich muss aber unterscheiden und Konsequenzen ziehen. Zweitens, ist es ein allgemeines Gefühl oder ist es etwas sehr Konkretes? Viele können gar nicht sagen, warum sie eigentlich Schuldgefühle haben. Wo es herkommt? Keine Ahnung. Es ist wie ein Nebel. Es scheint keine richtige Ursache zu haben, kein Feuer. Es ist nur so ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich kann es nicht benennen, ich kann nicht den Finger drauflegen. Es ist eine Last, so eine allgemeine Last. Das sind Anfechtungen. Das sind Anfechtungen, das sind Angriffe, die von unten kommen. Das ist nicht die Stimme Gottes. Dagegen dürfen wir uns abgrenzen. Ich kann ein Gebet draus machen. Ich kann sagen, wenn ich dieses unbestimmte Gefühl habe, kann ich Gott sagen, lieber Herr, ich bitte dich, wenn wirkliche Schuld dahinter ist, dann zeig mir das. Ich brauche das. Ich brauche diese Warnleuchte in meinem Leben. Wenn Gott es zeigt, wissen wir Bescheid. Wenn nicht, wenn es im Allgemeinen bleibt, dürfen wir uns abgrenzen. Wenn Gott uns Schuld klar macht, dann macht es sehr deutlich. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Dieser Heilige Geist ist ein Geist, der überführt, also der Schuld auch aufzeigt. Und das ist nicht, um uns zu belasten in erster Linie, sondern das ist dazu da, um anzuzeigen, hier ist Reparatur nötig. Hier ist Vergebung nötig. Hier ist Barmherzigkeit nötig und Gnade. Dazu haben wir diesen Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist deckt konkrete Schuld auf. Und weil der Heilige Geist ein Geist der Gnade ist, macht er es schonend. Und er lädt zur Buße ein. Wie sehe ich denn aus vor Gott mit meinem Leben? Wie stehe ich denn da vor ihm? Im Unterschied zu ihm, dem Reinen und dem Heiligen, da wird meine ganze Schuld ja die Bücher der Erde gar nicht füllen wahrscheinlich. Und Gott konfrontiert mich nicht mit der ganzen Last dieser Schuld. Er geht schonend vor und er zeigt mir, da ist ein Punkt in deinem Leben da. Da ist eine Behandlung fällig und das ist gut so. Er ist ein liebender, ein barmherziger Gott und er drückt sich sehr klar aus. Manchmal ziehen sich ja so Themen durch, das spüren wir. Wir kommen in Gottesdienst, das Thema wird angesprochen, wir machen Fernseher an, das Thema wird angesprochen, wir gucken in die Bibel, das Thema wird angesprochen. Das ist phänomenal. Da zweifelt man nicht mehr an Gottes Führung oder dass er lebendig ist, weil man auf Schritt und Tritt mit diesem bestimmten Punkt im Leben konfrontiert wird. Wichtig ist zu klären, ist es echte Schuld oder ist es bloß ein Schuldgefühl? Nächster Punkt, wie wir Menschen also mit Schuld umgehen. Zurück zu echter Schuld, zur Warnleuchte. Wie gehen wir normalerweise mit Warnleuchten um? Kann man ja ganz unterschiedlich mit umgehen, wenn es im Auto anspringt. Es gibt Mechanismen, die sind scheinbar zeitlos, unabhängig von Modeerscheinungen, von bestimmten Denkrichtungen. Die ziehen sich so durch die Menschheitsgeschichte durch. Und wenn wir zurückgehen auf den ersten Mann und die erste Frau, zu Adam und Eva und zur ersten Sünde, da kann man das schon gleich am Anfang beobachten. In 1. Mose 3, wo von der ersten Sünde berichtet wird, da steht ja die Reaktion dann von dem ersten Menschen und von Adam und Eva, flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Das heißt, sie haben ein Empfinden von Scham gehabt und haben das Bedürfnis gehabt, sich zu bedecken. Auch so ähnlich, wie wenn man gerne im Boden versinken möchte. Naja, ganz geht's nicht, aber so ein bisschen. Dann versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Sie verbergen sich. Und als Gott sie schließlich zur Rede stellt, antwortet Adam dann: Ich bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Und die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon und da habe ich gegessen. Also auch wieder so ein Mechanismus. Also drei Möglichkeiten der Reaktion. Die erste Reaktion ist Scham. Dieses Schuldgefühl und dieses, ich brauche Sicherheit, ich bin in Unsicherheit, ich brauche Sicherheit, ich brauche Geborgenheit. Hier bin ich nicht sicher, ich muss woanders hin, ich muss mich bedecken. Schon mal ausprobiert, man kann Schuld dadurch aber nicht abbauen, nicht absorbieren. Es ist also im Grunde genommen wie ein Aussitzen hier. Man leidet unter der Last und verbirgt sie und hofft, dass sie irgendwann weg ist. So wie atomarer Abfall, von dem man ja auch weiß, nach bestimmter Zeit ist so eine Halbwertszeit und dann ist sie nicht mehr so schlimm und dann nochmal eine Zeit, dann ist sie irgendwann ganz weg. Es funktioniert nicht. Das zweite ist sich vor Gott verstecken. Flucht. Oh, das macht es noch schlimmer. Denn wenn Gott die Antwort ist auf meine Schuld, dann ist die Flucht vor Gott eigentlich genau das Gegenteil von dem, was etwas bringt. Es ist, als ob man dann, wenn die Leuchte angeht, ab sofort einen Bogen um jede Autowerkstatt machen würde. Weil man Angst hat vor der Reparatur, vielleicht auch Angst vor der Rechnung, kann ja auch schlimm sein. Und das dritte schließlich die Schuldübertragung. So gehen wir auch mit Schuld um. Ich sage, okay, ist Schuld da, aber es ist nicht meine Schuld. Adam sagt, das war nicht meine Schuld. Das war die Eva. Die hat mir gesagt, ich soll davon essen und dessen habe ich auch davon gegessen. Und er setzt noch eins drauf. Nicht nur die Eva, sondern die Frau, die du mir gegeben hast. Hättest du mir diese Frau nicht gegeben, dann wäre das Ganze ja gar nicht passiert. Du bist eigentlich schuld. Das sind Mechanismen. Was kommt dabei heraus? Noch gefährlicher, zusätzlich noch zerstörte Beziehungen, zusätzliche Schuld. Denn Schuld hat ja etwas mit Beziehungen zu tun. Mehr als mit Regeln. Ob die Eva dem Adam danach eine Szene gemacht hat, wie das Eheleben der beiden danach ausgesehen hat, ist uns ja nicht berichtet. Gott jedenfalls geht anders mit Schuld um. Wie Gott mit Schuld umgeht, nämlich mit Gnade. Gott geht mit Gnade um, mit unserer Schuld. Gnade heißt nicht, wie wir es verdient haben. Völlig klar, wenn Gott mit uns so umgehen würde, wie wir es verdient hätten, dann Flucht vor Gott wäre das Einzige. Vielleicht haben wir dann noch eine kleine Schonfrist, bis er uns einholt. Aber Gott ist ein Gott der Gnade. Und er begegnet uns mit Gnade. Auch als Schuldige begegnet er uns mit Gnade. Gnade heißt nicht, wie wir es verdient haben. Gnade heißt eben gerade, wie wir es nicht verdient haben. Schuld trifft auf Gnade. Das heißt aber nicht einfach so. Das heißt nicht einfach so, wie so eine fromme Soße so über dem Ganzen drüber gegossen wird, über die böse Schuld, dass man sie nicht mehr sieht, ob man will oder nicht. Am besten ist das erläutert in einem Vers, den ich schon ziemlich zu Anfang meines Christseins begegnet bin und der das, meine ich, auch sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Im ersten Johannesbrief steht da in Kapitel 1, Vers 9, das ist also ganz allgemein gesprochen, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, wenn wir sie eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlung vergeben und uns von, gut hinhören, aller Schuld reinigen. Von aller Schuld. Nicht ein Teil, nicht 90%, 100%. Die Grundlage für diese Erfahrung der Gnade ist, dass wir Schuld eingestehen. Darum kommen wir einfach nicht herum. Wir kommen nicht drum herum, dass sie, wenn die Warnleuchte ausgehen soll, dass wir in die Werkstatt fahren. Das gehört dazu. Grundlage auf Gottes Seite, womit wir rechnen dürfen, ist, er ist treu und gerecht. Er ist ein treuer Gott, er ist ein gerechter Gott. Ein Gott, der es liebt, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die verkehrt gelaufen sind. Das bedeutet dieser Ausdruck gerecht. Und es sagt ja etwas darüber aus, was Gott tatsächlich tun wird. Es bleibt nicht beim Vorsatz, sondern er würde es wirklich tun, vergeben und reinigen. Also, der erste Schritt, bekenne die Schuld. Da können wir auch jetzt das Abendmahl zu gebrauchen. Vor dem Abendmahl, ja, Gott unser Herz ausschütten und ihm sagen, ja, da ist etwas drin in meinem Herzen. Ich muss das jetzt zumindest innerlich aussprechen vor dir. Ich muss es bekennen. Ich gebe dir Recht in deinem Urteil über diese Sache, die da in meinem Leben ist. Ich spreche es aus. Bekenne die Schuld. Wir beten viel und sagen Gott unsere Nöte. Wir erzählen ihm von unseren Problemen und da, wo wir Mängel spüren, Defizite. Wir sagen ihm auch unsere Wünsche. Aber wo bleibt unsere Schuld? Auch darauf wartet unser treuer und barmherziger Gott. Was ist überhaupt Sünde? Was ist denn das? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Es gibt sehr viele Definitionen. Ich habe da ein Bild gefunden, wollte ich euch gerne zeigen. Ein bisschen schematisch, aber doch vielleicht hilfreich. Genau, wer kennt das Bild? Schon mal gesehen? Einige haben schon gesehen. Ja, also es stammt aus den vier geistlichen Gesetzen. Der Kreis, den ihr da seht, der symbolisiert unser Leben. Das ist euer Leben. Und die Punkte in diesem Kreis, große und kleine Punkte seht ihr dort, das sind so die einzelnen Bereiche eures Lebens. Hobbys und Arbeit und vielleicht ist auch jeder einzelne Mensch, den ihr kennt, zu dem ihr eine Beziehung habt, so ein Punkt. Es gibt große und kleine Punkte. Menschen, mit denen man näher in Kontakt ist, Menschen, mit denen man eng befreundet ist, Ehepartner. Und dann ist da dieser Thron. Und es ist die Frage, wer auf dem Thron sitzt in diesem Leben. Wer hat das Sagen? Wer ist die letzte Instanz? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sitze auf diesem Thron und ich lasse mir gar nichts sagen. Ich mache so, wie ich denke, dass es richtig ist. Oder dann ist da dieses kleine Kreuz, das hier außerhalb des Kreises ist. Es symbolisiert Jesus Christus. Sein Platz ist hier auf dem Thron. Und wir bekennen das jeden Sonntag, dass Jesus Herr ist. Wenn wir sagen, Jesus ist Herr, sagen wir damit, er sitzt auf dem Thron. Er hat die letzte Kompetenz in meinem Leben, das letzte Sagen in meinem Leben, nicht ich. Wenn ich auf dem Thron sitze, dann kommt es zu Schuld und dann wird es Zeit, dass das Kreuz wieder hineinkommt in dieses Leben und seinen Platz einnimmt. Ein Bekenntnis könnte so aussehen: Gott, ich habe dich außer Acht gelassen. Ich habe dich draußen vorgelassen aus meinem Leben. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist der Anfang. Und von diesem Punkt, dass Gott außen vorgelassen wird, geht alles schief und alles den Bach runter. Das ist reparaturbedürftig. Und deswegen nehmen wir Schuld wahr. Deswegen geht die Warnlampe an. Es bringt nichts, Sünde zu verbergen, weil es uns nicht vorwärts bringt. Und weil es ja wahr ist, dass Gott um meine Schuld weiß, unabhängig davon, ob ich sie verstecke oder nicht. Gott, du weißt, wie unverständlich ich war. Meine Schuld ist dir nicht verborgen. Sie ist ihm niemals verborgen. Es ist unmöglich, Gott etwas zu verheimlichen. Also warum nicht ehrlich sein? Warum nicht endlich ehrlich sein? Es bringt doch nichts. Es ist gar nicht schwer. Wie ehrlich sein? Im Gebet? Vielleicht einen Platz suchen, wo ich laut mit Gott reden kann. Es ist eine Hilfe, etwas laut anzusprechen. Vielleicht ist es auch eine Hilfe, eine Person anzusprechen und es ihm zu bekennen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, Johannes 1, Vers 9, betend zu lesen. Bekennen ist der erste Teil. Und dann, ganz wichtig, vertraue Gottes Gnade. Man kann Gott alles bekennen, kann alles sagen und trotzdem keinen Frieden bekommen. Man kann auf Abstand kommen. Ja, man kann sozusagen wie so in einer dicken Rüstung kommen und dann weiß man so, jetzt muss ich das bekennen, aber der da hinten ist, der mir da irgendwie was helfen soll, der ist mir im Grunde genommen feindlich gesonnen. Dann machen wir das Visier auf und dann brüllen wir das so raus und dann machen wir Visier schnell wieder zu und hauen wieder ab. Man kann auf Abstand bekennen, aber zum Bekennen muss man ganz nah herantreten. Wir dürfen wissen, er ist ein barmherziger Gott, zu dem wir kommen. Also können wir auch gleich die ganze Rüstung ausziehen, die brauchen wir nicht. Wir können kommen mit einer Erwartung, die Erwartung, dass Gott tatsächlich alles ein für alle Mal vergibt. Er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nicht vergessen, Gott ist treu und gerecht, er ist gnädig. Wir brauchen Gott nicht auf Abstand halten. Wir dürfen noch ein bisschen näher treten. Der den Hebräerbrief geschrieben hat, der hat davon gewusst und dem war das wichtig, das den Hebräern zu schreiben. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen, wie sie hier runter. Und im festen Vertrauen. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt. Jesus macht uns grundsätzlich durch das Kreuz frei vom bösen Gewissen. Wir haben noch Schuld. Es kommt in unserem Leben immer wieder hoch. Aber wir dürfen frei davon sein. Es kann uns nicht mehr abhalten, zum Vater zu kommen und mit einem barmherzigen Herrn zu leben. Ein böses Gewissen, das uns beherrscht, hält uns auf Abstand zu Gott. Aber was die Schuld auch sei, wir dürfen ihm sehr nahe damit kommen. Er ist ein Gott der Gnade. Die Gnade will vergeben und sie will reinigen. Vergebende Gnade gibt es nur ganz nahe bei Gott. Trau dich raus zu ihm. Trau dich raus, denk dran, wer er ist, wenn du bekennst. Und nimm Gottes Vergebung an. Das ist ein wichtiger Punkt. Bewusst die Vergebung annehmen. Vielleicht ist auch da das eine Hilfe im Abendmahl, dass wir ganz bewusst, wir erinnern ja an den Tod des Herrn, wir wissen, warum Jesus gestorben ist, für unsere Schuld, dass wir ganz bewusst das Brot annehmen und essen und von dem Kelch trinken. Das ist, wir nehmen etwas an. Nicht zweifeln, dass Gott alles vergibt. Wenn Gott vergibt, dann gibt es keine Restschuld mehr. Vor dem Passafest sucht der Hausvater jede Ritze des Hauses nach Resten von Sauerteig ab. Und er ruht nicht eher und das Passafest kann nicht eher starten, bis nicht auch der letzte Krümel ausgefegt worden ist. Erst wenn alles weg ist, darf und soll Passa gefeiert werden. So fegt Gott wirklich, wenn wir zu ihm kommen, den letzten Rest Schuld aus. Sogar auch den wir mangels Sünden Erkenntnis gar nicht bekennen können. Wir können nicht alles bekennen, aber Gott kann vollkommen reinigen. Wir können den Teil bekennen, der uns bewusst ist, aber Gott ist gnädig. Er vergibt das und überhaupt alle Schuld. Das dürfen wir so annehmen. Und daraus dürfen wir ganz bewusst dann auch ein Dankeschön machen. Gottes Verheißung ist, wer sich an den Sohn Gottes hält, der wird nicht verurteilt. Wer sich an den Sohn Gottes hält, der braucht sich nicht mehr selber zu verurteilen. Wer das tut, der braucht sich keine Sorgen machen, was im Gericht passieren wird. Es ist nämlich schon geklärt. Für viele ist die Sache mit der Gnade ein echter Kampf, ein immerwährender Kampf, das ganze Leben lang. Sollte Gott wirklich so gnädig sein, dass er mir rundum vergibt, wo die Sünde so groß ist, dass noch nicht mal der Pastor darüber predigt, weil es zu unanständig ist? Sollte das sein? Sollte dieser Gott mich annehmen? Wie kann er mir bloß vergeben? Er kann, weil er will, weil er gnädig ist. Er kann nicht bloß vergeben, er kann uns sogar gebrauchen, wenn er vergeben hat und wenn er gereinigt hat. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. So staunt der Psalmist. Einige brauchen die erste Hälfte dieses Verses. Ich entschloss mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Andere brauchen die zweite Hälfte. Gott will vergeben und er will alles vergeben. Als Zeichen, dass er das wirklich will, erinnern wir an den Tod Jesu Christi, gleich hier im Abendmahl. Darum feiern wir Abendmahl, weil Jesus es möchte, dass wir daran erinnern. Wir tun das, weil er das so möchte und angeordnet hat, er, der Herr der Gnade. Er erinnert uns daran, wir können seine Ernsthaftigkeit, die Ernsthaftigkeit seiner Gnade daran messen, wie er bereit war für uns Sünder, in den Tod zu gehen. Wir dürfen unsere Sünden bekennen und wissen, es ist Gott sei Dank erledigt. Weil wir es verdienen? Nein, ausgeschlossen, weil es Gnade ist. Herzlich willkommen zum Abendmahl, doch erst einmal ein paar Augenblicke der Stille und der Zwiesprache auch mit Gott. Ich kann nicht in eure Herzen schauen. Ich weiß nicht, wie es da aussieht jetzt, ob euch etwas deutlich geworden ist, was ihr unbedingt gleich Gott sagen möchtet, dann tut es.